Blanchet gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus, also am Ende, wir reden über das AKW-Verbot in der Schweiz, das soll aufgehoben werden. Über TX-Gruppe, Tamedia, entlässt fast 300 Leute aufs Mal. Hat es noch nie gegeben in der Schweiz, in den Medien. Und Ueli Maurer, ein Geheimtreffen oder mehrere Geheimtreffen zum Thema CS werden jetzt öffentlich. Und Deutschland, eine rechtsextreme Partei, gönnt Wahlen in einem Bundesland und ist in einem anderen Bundesland auch ganz weit vorne. Also, Markus, der Bundesrat will das AKW-Verbot aufheben lassen. Und der Markus Somm jubelt mit dem Slogan Atom, Atom, Atom.
Genau, Atom, Atom, Atom. Sehr einen richtigen Entscheid, einen guten Entscheid. Zeigt, dass Albert Rösti erstens sich durchgesetzt hat, gut durchgesetzt hat und zweitens, dass er taktisch sehr gut ist. Oder? Er hat jetzt zuerst geschaut, dass er mal eine Abstimmung gewinnt, dass er auch gegen seine eigene Partei, das hat natürlich ihn sehr gestärkt, auch im Bundesrat, deshalb hat er das jetzt durchgebracht. Und das Zweite in der Sache, und da sind wir, glaube ich, wahrscheinlich langsam einig, ein Technologieverbot in dieser Zeit, wo wir unbedingt müssen, alle Energieformen können nutzen können, die klimafreundlich sind, ist einfach völlig daneben.
Also, die Euphorie ist immer noch da, obwohl du ja heute geschrieben hast. Atom ist ein toxisches Wort wegen Atombomben und trotzdem schreist du immer Atom, Atom, Atom. Du bist völlig widersprüchlich.
Nein, man kann natürlich solche Wörter eben dadurch wieder normalisieren, indem man es eben immer wieder normal bringt. Das ist genau die Absicht dahinter. Das Wort
toxisch
ist toxisch gewesen, das Wort ist toxisch gewesen und dann haben Befürworter gemeint, mit Kernkraft kommen sie durch. Du weißt es auch, das hat nie funktioniert. Die Leute haben immer von Atom geredet und deshalb finde ich, ja, sollen wir doch von Atom reden. Atom, Atom, Atom. Die besten Wörter, die wir immer noch brauchen, sind ursprünglich Schimpfwörter gewesen. Zum Beispiel auch das Wort Amerikaner war einmal ein Schimpfwort gewesen. Spielt keine Rolle, du musst es einfach so viel Mal benutzen, bis es wieder gut ist.
Also, im Gegensatz zu dir, analysiert und fantasiert nicht die NZZ. Sie schreibt gigantische Hürden für den Bau neuer AKWs im Titel und ein Baustart vor 2040 ist unwahrscheinlich. Und zwar im besten Fall, also viele, viele Hürden müssen genommen werden. Also im besten Fall, laut Experten, nicht nur jetzt irgendwie Fanatiker für die Atomindustrie, wie du sagen, die frühestens 25 bis 30 Jahre haben wir das Atomkraftwerk.
Ja gut, das sind die gleichen Schlaumeier, die dann sagen, wir brauchen noch 30 Jahre, bis wir wieder eine Armee haben, die irgendjemanden ernst nimmt.
Das will immer Vergleich bringen.
Mal, das ist sehr stark, weil es geht genau um das. Die gleiche NZZ will praktisch jetzt schon in die NATO eintreten, wenn es geht. Dort sagen sie es auch nicht so. Der Autor, der das geschrieben hat, der hat keine Ahnung. Das ist eine politische Agenda dahinter. Das ist die linke Agenda, die einfach jetzt sagt, Bewilligungsverfahren, wo sie selber so kompliziert gemacht haben, sind einfach zu schwierig und es geht so lang. Wenn ein politischer Wille da ist, dann bringen wir das durch. Das kann man einfach eins nach dem anderen. Das Erste, was wichtig ist, und das wird schwierig im Fall, das Technologieverbot wirklich im Parlament können aufzuheben, ist schon mal ein grosser Schritt. Und falls man es schafft, hat man immer noch eine Volksabstimmung. Das wird ganz, ganz schwierig. Schrittweise muss man das machen. Aber die blöden, defetistischen Durchhalteparolen von der Zürich Zeitung können wir da überhaupt nicht brauchen.
Also, das ist natürlich völlig vereinfacht wieder dargestellt, weil man weiss, wie schwierig es ist, nur schon ein Fußballstadion in Zürich zu bauen, wie viele Kursmöglichkeiten da gibt. Es sind sehr viele Hürden. Und die allergrösste Hürde, die du natürlich auf die Seite schiebst, dass niemand das bauen will, alle Energiewerke, die man in der Schweiz hat, die grossen Firmen haben gesagt, finanziell nicht tragbar. Die Erfahrungen in Finnland und auch in Frankreich, die jüngsten, zeigen, der Bau von Atomkraftwerken, die laufen immer aus dem Ruder. Es geht viel länger und es kostet viel, viel mehr, als immer geplant.
Ja, genau. Das hat aber auch damit zu tun, dass man nicht mehr forschen kann. Man hat praktisch in der Nukleartechnologie hat man in Europa und in Amerika aus politischen Gründen die Forschung praktisch aufgehört. Dafür tun Chinesen jetzt schön forschen und sind uns völlig überlegen. Koreaner sind uns überlegen, die Japaner auch. Der Punkt ist der, man hat so einen unglaublich religiösen Krieg gegen die Atomkraft geführt, dass man jetzt natürlich sich nicht wundern muss, dass das wahnsinnig teuer geworden ist wegen der Bewilligungsverfahren. Es ist teuer geworden, weil wir immer noch eigentlich eine veraltete Technologie haben. Die müssen wir erneuern, könnte man auch erneuern, wenn man will. Aber schau, Es ist überall das Gleiche. Wenn uns nachher das Wasser am Hals oben steht, machen wir es dann vielleicht. Und wenn man jetzt sieht, und wir reden ja nach dem Schluss noch ein bisschen über Deutschland, wenn man jetzt sieht, was eine falsche Energiepolitik für verheerende Wirkungen hat. Ich habe letzten Samstag gerade mit einer wichtigen Unternehmerin geredet. Deutschland ist am Zusammenbrechen. Die Industrie geht aus Deutschland wegen der Energiepreise. Die Energiewende ist eine der grössten Zerstörungsaktionen, die das Land seit dem Zweiten Weltkrieg hat müssen erdulden. Der Punkt ist der, jetzt müssen wir handeln. Und alle die Leute, die dann wie die Zürich Zeitung sagen, ja, es geht noch ganz lang, ja, die haben dann halt keinen Strom mehr in 10 Jahren. Und wir sind uns doch einig, Roger. Wenn wir es ernst meinen mit der Klimaerwärmung, wenn wir ernst meinen, dass wir wirklich die fossilen Brennstoffe müssen ersetzen, dann kommen wir zurzeit sicher nicht an Atom vorbei. Und deshalb müssen wir alles machen, dass man Atomtechnologie kann erneuern kann, dass man mehr forschen kann und so weiter. Und man muss wieder bauen.
Also, das wichtigste Wort von diesem langen Sermon, den du da gegeben hast, heißt, zurzeit. Zurzeit kann mit Atom gar nichts passieren. Auch nicht in den nächsten 20 oder vielleicht 30 Jahren. Und darum muss man die andere Strategie weiterführen. Deine ständige Verteufelung von erneuerbaren Energieformen, um Atome zu pushen, die ist einfach peinlich.
Was ist am Freitag passiert? Hast du mitbekommen, was am Freitag passiert ist in Sachen Grimselstau? Mur. Wieder ein Einspruch von einer Naturorganisation, die findet, wir dürfen nicht 23 Meter aufbauen. Roger, du bist total naiv, wenn du das Gefühl hast, die Erneuerbaren können wir ausbauen jetzt in der Schweiz. Das ist unmöglich, weil die gleichen linken Kreise, die kein Atomkraftwerk wollen, machen auch alles, dass es keine Solarparks gibt, keine Windräder gibt und dass wir nicht einmal Staumauern erhöhen können. Deshalb geht die Strategie nicht. Zweitens, ganz wichtig, die Schweiz und Deutschland sind die einzigen Länder auf der ganzen Welt, die so hohe Probleme haben mit dieser Atomkraft. Es werden zurzeit 65 Atomkraftwerke. Nein, haben wir nicht gehört. Ich sage es noch einmal, damit
der Zuhörer
muss es hören.
Merkst du nicht,
65 Atomkraftwerke werden gebaut, 110 sind in Planung. Mehr einzig. Die Schweizer und die Deutschen sind so dumm und machen nichts.
Also, ich bin prinzipiell überhaupt nicht dagegen, dass man das Verbot kippt in den nächsten Jahren. Das soll man von mir aus machen. Aber man soll auf die Art und Weise nicht die Augen wegwenden von dem, dass wir eben in den nächsten 20 bis 30 Jahren unseren Energiekonsum sichern müssen. Und Atomkraftwerke werden da keine Hilfe sein.
Gaskraftwerke werden sein. Das ist das wahrscheinlichste Szenario.
Ja.
Weil wir sonst keinen Strom mehr haben. Ganz einfach.
Ja, gut,
wollen wir Gas?
Ja.
Nein, wollen wir eigentlich nicht.
Gut, also, aber das andere Atomkraftwerk gibt es nicht. Und ich meine, der hauptsächliche Unterschied zwischen dir und mir, weißt du, was der ist? Ich bin für UKW und du für AKW. Und ich kann meine Sache, mein Kampf ist das Bessere.
Im Gegensatz zu dir bin ich loyal gegenüber deinen wichtigen Anliegen und sage, UKW ist gut, obwohl ich es auch nicht mehr brauche. Und du findest einfach, meine AKWs tust du mir nicht gönnen.
Nein, ich muss sie dir gönnen. Nein, das kommt auch.
Ja, nein, die AKW sind schön.
Ich weiss, du musst jetzt irgendwie den Familienfrieden wieder zurückbringen, nachdem du früher als Linke irgendwie dich gegen deinen Vater gestellt hast, der bei BBC gearbeitet hat und willst auf die Art und Weise wieder eine Busse tun.
Dr. Psychologe.
Genau.
Psychologe Schawinski. Danke vielmals für die Ferndiagnose.
Also, die TX-Gruppe entlädt fast 300 Leute aufs Mal. So etwas hat es in der Schweizer Medienlandschaft noch nie gegeben. Also, obwohl der Konzern laufend grosse Gewinne schreibt, in den letzten 20 Jahren unglaubliche 4 Milliarden, der Grossteil davon an Besitzerfamilien. Und vor allem aus dem Grund, weil man aus der Zeitung Inseratgruppen ausgegliedert hat, Wohnungen stellen Autos, also gezielt die Einnahmemöglichkeiten von der Zeitung reduziert hat und die sind darum nicht oder nur noch knapp profitabel und darum die Strategie. Was meinst du?
Ich glaube, es ist langfristig die richtige Strategie. Es gilt auch für uns. Wir können Journalismus nicht nachhaltig betreiben, wenn wir nicht ein Geschäftsmodell finden, wo selber getragen werden kann. Da, wo du sagst, das sagen die Journalisten von der Tamedia immer, die vielen sehr, sehr besorgten Journalisten jetzt. Aber das ist nicht das Modell für die Zukunft. Auf die Dauer geht das nicht. Das ist wie Mäzenatentum. Da könnt ihr jetzt ganz so gut irgendeinen Mäzen suchen für ihren Journalismus. Wir müssen mit Journalismus können Geld verdienen. Und das geht nur dort, wo es halt technisch nicht anders möglich ist. Ich meine, ja, man kann leider jetzt die Inserate trennen von unseren publizistischen Inhalten, oder? Das ist halt 100 Jahre lang nicht gegangen. Deshalb ist das ein super Geschäftsmodell gewesen. Heute kann man es technisch, wenn es Tamedia nicht selber macht, macht es halt ein anderer. Also, man muss schon ehrlich sein, wenn Tamedia das Geschäft nicht betreiben will, Homegate und so weiter, würde es halt ein anderer machen.
Aber die Frage ist, warum haben sie denn überhaupt noch publizistische Verantwortung? Da könnt ihr ja sagen, okay, das brauchen wir gar nicht, da verdienen wir kein Geld. Aber man schmückt sich mit dem, dass man Verleger ist, etc. Und eben, wenn man an einem Auto ein Rädchen abschraubt, wie die Inserat, die wir jetzt rausgenommen haben, dann läuft das Auto auch nicht mehr so rund. Und dann muss man sich sagen, der Journalismus hat sich noch nie allein von Abo-Einnahmen finanzieren lassen. Vor allem auch von der Inserat, bis zu 70%
früher. Ja, aber du hast nicht können trennen.
Und dann muss man doch sagen, wenn man keinen Bock drauf hat, das zu machen, wenn man nicht bereit ist, eben dort das zu machen, ohne Gewinn zu holen in diesem Bereich, dann sollen wir es doch sein lassen. Dann können sie es ja verkaufen oder weggeben und hätten dann gleich viel Gewinn mit ihrem Transaktionsportal.
Ja, alles gut. Aber wenn du die anderen Verlage anschaust, sagen wir jetzt mal Zürich Zeitung oder CH Media, die machen ja das Modell, dass sie der Meinung sind, mit Journalismus allein probieren wir immer noch Geld zu verdienen. Und das ist ja sehr ehrenhaft. Jetzt die Media glaubt nicht mehr daran, aber letztlich müssen wir alle gleich ein Geschäftsmodell finden, das ohne die Inserateinnahmen funktioniert.
Nein,
da,
wo
du gesagt hast, das Bild mit dem Rädli stimmt eben überhaupt nicht. Du kannst eben beim Auto das vierte Rad nicht wegmachen. Aber du könntest das fünfte Rad wegmachen. Und heute sind die Inserate eben das fünfte Rad. Du kannst die gut entfernen und du kannst dort enorm Geld machen, ohne jeden publizistischen Inhalt. Das siehst du ja bei Google. Ich meine, alle die Social Media und so weiter Unternehmen leben ja genau von dem, dass sie ohne Inhalt oder von Inhalt leben, die wir denen bieten. Das ist es.
Aber was sagst du, wenn eine Firma, die hunderte von Millionen Gewinn macht jedes Jahr, sagt, aus Kostengründen müssen wir so und so viele Leute entlassen. Was sagst du da dazu?
Finde ich vollkommen richtig. Ich finde, die Media hätte wahrscheinlich noch viel mehr müssen entlassen. Das tut mir sehr leid. Aber es ist so, ich sehe das ja bei uns eben Nebelspalten. Du brauchst so viel weniger Leute heute. Im digitalen Raum brauchst du so viel weniger Leute zum Medium machen und du kannst es auch nicht mehr finanzieren, die grossen Redaktionen.
Ja, du kannst dich noch vergleichen mit dem Tag.
Grundprinzip ist für uns alles genau das Gleiche. Wir haben alle das gleiche Problem. Wir wollen im digitalen Journalismus machen und damit Geld verdienen. Und das ist unendlich viel schwieriger als früher noch zu Printzeiten. Ja. Und wenn wir das Problem nicht lösen können, bringt es auch nichts, wenn die Media noch, sagen wir jetzt noch eine Bank wäre und einfach sagt, ja, aus dem Gewinn zahlen wir noch 10% einfach an die Publizistik, weil wir sind so liebe sicher. Das sind sie jetzt halt nicht.
Nein, sie müssen ja gar nicht daran zahlen. Sie sagen einfach, 2% Gewinn ist zu wenig, wir haben 8%.
Ja, das ist richtig. Ein gutes Unternehmen muss immer viel Gewinn machen.
Und was schreibt der publizistische Leiter von Tamedia, der Simon Bertschi? Weichenstellung für den unabhängigen Qualitätsjournalismus. In seinem Text ist das Wort Qualitätsjournalismus fünfmal gekommen. Das hat ziemlich viele negative Reaktionen ausgelöst. Aber du findest das sicher gut.
Ich finde das sehr gut, weil ich sowieso finde, Qualitätsjournalismus hat nichts mit dem Geld zu tun. Wir haben eigentlich viel zu viel mittelmäßige Journalisten, die sehr viel Fake News machen, die uns viel mehr schadet, die unsere Reputation viel mehr schadet. Qualitätsjournalismus heisst nicht, dass du 200 Journalisten hast, die hunderte davon fast nichts arbeiten, sondern es heisst eben, dass du die Besten hast. Und das ist etwas, das ich dir zugebe, das ist ein Problem. Die Medien muss auf das schauen. Sie verlieren laufend gute Leute. Die letzten guten Leute, die sie haben, verlieren sie laufend. Und das hat ein bisschen zu tun mit der schlechten Presse, die sie zurzeit haben. Da, was du vorher angesprochen hast, ja, wollen wir noch lange Publizistik machen? Ja, das finde ich, das muss sich die Familie stellen, die Frage, weil man das Gefühl hat, ja, eben andere Sachen sind wichtiger. Eben. Aber das ist nicht eine Geschäftsentscheidung, sondern grundsätzlich ist es vollkommen richtig, du musst mit Journalismus können Geld verdienen, du kannst nicht mit Quersubventionen Journalismus machen und dann glücklich werden. Das geht auf die lange Sicht geht das
künstlich nicht. Hergestellte Quersubventionen, indem man einfach die Firmen getrennt hat, an einem anderen Ort, außerhalb von TX, hat es das nicht gegeben. Die Woche hat ja sehr verheerend angefangen für die TX-Gruppe mit einem Artikel in der NZZ. Dort ist der CEO, Frau Jessica Peppel-Scholz, als Avatar vorgestellt worden. So hat sie sich vor allem in der Westschweiz gezeigt. In der Deutschschweiz ist sie im Meeting auch nicht selber auftreten. Und dann, wo dann die ganze Meldung rauskommt, hat sich kurzfristig ein Interview in der Tagesschau abgesagt. Wie findest du das?
Ja, ich glaube, der Artikel plus jetzt da, habe ich nicht gewusst wegen der Tagesschau, das hat ihnen wahrscheinlich viel mehr geschadet als der Entschluss, dass sie Leute abbauen müssen, die wirklich, das ist nötig, das ist total hart. Wir haben bei der Basler Zeitung auch eine Druckerei geschlossen, das finde ich sowieso etwas viel, viel Schlimmeres, weil die Drucker, das wissen wir alle, die haben viel mehr Mühe, nachher auf dem Arbeitsmarkt wirklich noch Stelle zu bringen. Das ist eine sterbende Branche und das ist mal 500 Jahre lang eine stolze Branche gewesen, das tut mir sehr weh. Aber auch das ist unausweichlich. Schaut die Leute an, alle sind auf dem Smartphone. Es ist vorbei mit dem Print. Aber noch einmal zurück zu dem CEO. Ich glaube, der Auftritt vom CEO, die Darstellung vom CEO in der Zürich Zeitung, und ich habe das Gleiche auch gehört aus den TAR-Medien, das schadet viel mehr. Ich glaube, den Personalentscheid würde ich überdenken, wenn ich bei den TAR-Medien in der Verantwortung wäre.
Also, nächstes Thema, Uli Maurer. Seine Rolle im CS-Debakel ist jetzt anders als bis jetzt bekannt. Ausgerechnet in der Sonntagszeitung, gestern, hat der Chefredakteur Arthur Rutzishauser Recherche präsentiert und redet so am Ende von einer verheerenden Woche für TAR-Medien doch noch der von dem Unternehmen, ausgerechnet dem also, wo man in einer der letzten Reorganisationen abgestuft hat. Also, gemäss den Informationen im noch nicht veröffentlichten Buchbericht über den Untergang von der CS hat der Bundesrat Uli Maurer in seinen letzten Amtsmonaten eine Reihe von geheimen Treffen mit dem Nationalbankchef Thomas Jordan und dem CS-Chef Axel Lehmann geführt, die nicht protokolliert worden sind, was allen Regeln widerspricht. Auch die öffentlichen Aussagen von Uli Maurer, bei der CS läuft es gut, lasst doch die arbeiten, die erscheinen jetzt unter einem anderen Licht. Du bist immer ein wahnsinniger Uli Maurer-Fan, findest du ihn immer noch gut?
Ich finde das der beste Bundesrat, und man die jüngste Vergangenheit.
Ich kann nicht.
Ein sehr guter Finanzminister, ein absolut ein blendender, glänzender Finanzminister. Aber zurück zu der Geschichte, ich finde, das war eine super Geschichte von Arthur Rutzishauser. Ich bin aber gespannt, wie sie den Puck dann sieht. Ich würde den Bericht von der Puck zuerst einmal noch sehen. Und ich würde sagen, für mich ist das Interessanteste von dieser Geschichte von Rutzishauser die, und das habe ich auch schon aus UBS-Kreisen gehört, oder? Der Fakt, dass die FINMA so lange eigentlich nicht die gleichen Ellen angewendet hat bei der CS wie bei der UBS. Eigenkapital hat CS immer können mit ganz interessanten Tricksereien können so darstellen, dass die FINMA das durchgewunken hat, jahrelang. Da ist die wichtige Frage, und die hat Arthur auch nicht können beantworten. Ist das auf Auftrag gewesen von Uli Maurer oder eben vielleicht von der Vorgängerin? Wir wissen es nicht. Was ist dort passiert, dass CS so lange geschont worden ist? Und das ist das Fatale gewesen. Der andere Vorwurf von der Geheimtreffen, muss ich sagen, der geht ins Leere für mich. Erstens finde ich, im Bundesrat selbstverständlich soll er sich mit allen Leuten treffen, die er will. Und er muss auch nicht immer protokollieren. Also wo sind wir eigentlich? Dass wir überall nochmal, wenn du und ich miteinander gehen, einen Kaffee trinken, müssen wir ein Protokoll schreiben. Das ist ja bierweich.
Mit du und ich, das ist etwas anderes, als wenn der Bundesrat mit dem Nationalbankchef und mit dem Axel Lehmann
Wieso?
Zusammenkommt.
Wieso?
Nein, weil, weil es gibt eine Trennung, ganz eine klare Trennung zwischen der Exekutive und der Nationalbank. Der Herr Jordan, der immer so geradlinig auftreten ist, der Herr Lehmann, der da beschrieben worden ist, dass er sich da dagegen gewehrt hat, dass der Staat eingreift und
ja,
der andere,
weil
er um seine Boni gefürchtet hat. Also, unglaubliche Sachen, die da vorkommen. Und wenn du das sagst oder so, muss ich sagen, einfach in deiner Uli Maurer-Verblendung, eben der beste Armee von der Welt, oder hat die Covid-Kredite einfach sehr schnell weggegeben, ohne Kontrolle, hat Milliarden oder Hunderte von Millionen von Schäden eingeführt. Nachher hat er dann den Bundesrat kritisiert, wegen Covid-Politik in der Zeit, wo wir da die ganze Pandemie hatten. Der Lukas Hessig schreibt übrigens, Uli Maurer wird Topfigur im CS-Drama. Und das nehme ich auch ernst, auch wenn du das jetzt auf die Seite
schieben willst. Aber der Lukas Hessig hat schon so viel Fake News verbreitet. Das ist egal. Unter anderem über den Nebelspalten, wo er Zahlen veröffentlicht hat, wo alles falsch ist. Und mich nicht einmal fragt, nachdem ich den Lukas Hessig so oft verteidigt habe gegen sehr viel Widerstand, muss er sich vielleicht, wenn er das hört, kann er sich das auch mal merken. Ich halte gar nichts mehr von seinem Journalismus, muss ich mal erstens sagen. Zweitens, Uli Maurer, beste Armee von der Welt, sehr richtig. Du willst das beste Radio machen in Graubünden. Ist doch vollkommen klar, dass ein Chef sagt, unser Ziel ist, die Beste zu werden. Ob er es denn kann oder nicht, ist ein anderes Wort. Pandemie, alles richtig gemacht. Das Ausland hat uns bewundert dafür, wie schnell und unbürokratisch wir das gemacht haben. Es ist von Anfang an klar gewesen, und er hat es übrigens auch schon gesagt, dass es wird Unregelmäßigkeiten geben, wie das unhure schnell hat müssen gehen. Drittens, gehen wir jetzt noch einmal zurück zur CS. Dort finde ich ja, wenn das so stimmt, wie es gesagt wird, dass nämlich der Axel Lehmann sich gewehrt hat und der Uli Maurer hat sich nicht durchgesetzt, das finde ich ein Fehler. Das ist ein richtiger Fehler von Uli Maurer. Würde ihn auch jederzeit für das kritisieren. Hat er völlig falsch eingeschätzt. Aber dass er Geheimtreffen, schon das Begriff Geheimtreffen wie ein Bundesratskopfdeckel, der Nationalbankpräsident, wo sind wir eigentlich? Das muss nicht protokolliert werden. Das ist der Witz von der Schweiz. Viele Sachen, aber ist übrigens auch in Amerika so, sehr viele Sachen, die wichtig sind, laufen informell. Das ist genau der Witz. Das ist nicht das Problem.
Aber er hat gesagt, man muss jetzt sein CS einfach schaffen lassen, in Ruhe lassen. Dabei hat er fast wöchentliche Treffen gemacht. Hintenrum auch hinter dem Rücken von seinen Bundesratskollegen.
Das ist doch richtig für die Reputation. Du kannst doch als Bundesrat nicht öffentlich sagen, oh, ich habe Angst, da läuft etwas nicht gut. Das ist doch völlig klar. Das war völlig klar, dass er das muss machen. Dass er aber nachher den Entscheid, das finde ich der riesen Fehler. Die Sitzung, die sie angesetzt haben mit dem Bundesrat, wo sie wollen darüber reden, dass man CS stützt und so weiter, vielleicht sogar halb versteht, das wäre wichtig gewesen. Dort hätte er nie auf den Axel Lehmann hören sollen. Das war ein Fehler gewesen. Alles andere ist pipapo, das ist nicht wichtig.
Gut, aber das Entscheiden ist dann eben falsch gewesen. Am Schluss ist die CS untergegangen und langsam erfahren wir jetzt, was da gelaufen ist, was ein bisschen gestossen ist, was man auch können lesen in dem Artikel, dass Isabel Chasseur, die Chefin von der PUC, die CS-Aktie auf 50 Jahre sperren lassen. Offenbar Angst vor Verrat von Geschäftsgeheimnissen. Aber die Bank gibt es gar nicht mehr. Was für Geschäftsgeheimnisse muss man da noch schützen?
Die von der FINMA, das ist einfach das Hauptthema. Das Hauptthema an dieser Geschichte ist das totale Versagen von der FINMA unter der Führung von Branson. Der Branson ist einer von den gefährlichsten und unfähigsten Leute war, die FINMA geführt hat. Der ist verantwortlich dafür, dass man CS die ganze Zeit schlüpfen lassen hat, obwohl die zu wenig Eigenkapital hatten. Die ganze Verwahrlosung von der Geschäftskultur von der Credit Suisse ist nur gegangen, weil die FINMA das erlaubt hat. Und alles, was man jetzt dem Ueli Maurer vorwirft, ist nichts anderes als ein Ablenkungsmanöver von der FINMA. Die FINMA hat ein ganz starkes Interesse, dass niemand weiss, wie total die versagt haben. Die Behörde gehört weg, schliessen die, entlösen die Leute fertig. Nein. Und machen wieder eine normale, schöne, eidgenössische Bankenkommission, wo Leute drin sitzen, die Verantwortung tragen und Ahnung haben vom Bankgeschäft.
Also, es ist wieder mal völlig übertrieben. Man sagt jetzt nicht, dass der Ueli Maurer der einzige Schuldige ist oder dass die Treffen Hauptgründe sind, dass die CS untergegangen sind. Es ist ein Element in dem Ganzen. Ein neues Element und ich glaube auch ein wichtiges Element. Über das werden wir sicher weiter reden. Und jetzt machen wir 17 Sekunden Pause.
Einfach die richtigen Kunden finden. Einfach werben, ohne Streuverluste. Einfach mehr Neukunden gewinnen. Einfach profitablere Kundenbeziehungen aufbauen. Einfach mehr Umsatz machen. Lassen Sie Daten für Ihren Vertrieb arbeiten. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Also für einmal reden wir nicht über den Donald Trump, sondern über den Björn Höcke. Grosser Wahlerfolg für die AfD in den zwei deutschen Bundesländern, wo gestern abgestimmt wurde, Sachsen und Thüringen. Am grössten in Thüringen, wo AfD am rechtsextremsten ist, mit ihrem Chef Björn Höcke, der sich immer mit faschistischen Parolen zeigt. In Deutschland ist Schock ausgebrochen heute. Also ein Schockzustand in Deutschland.
Ja gut, aber mit Ansage, oder? Wir haben das alle gewusst. Du hast es gewusst, ich habe es gewusst. Die Umfragen haben darauf eingedeutet.
Ja, die Umfragen sind ziemlich bestätigt.
Oder? Man muss mal sagen, dass eine Partei wie die AfD und vor allem unter Björn Höcke, um die geht es ja, wenn Thüringen so stark werden, 32%, das sind ja Werte, die nicht einmal CDU und SPD fast nicht mehr arbeiten, oder? Dass das möglich ist, muss man darüber reden, wer ist schuld. Und da sind halt die anderen Parteien schuld, die eine falsche Politik machen, eine Politik machen, die so viele Leute finden, das wollen wir nicht, dass sie bereit sind, eine Partei zu wählen, die zum Teil zu Recht und zum Teil zu Unrecht extrem stark kritisiert wird oder zum Teil wird auch dämonisiert wird. Was den Björn Höcke betrifft, bin ich völlig der Meinung, der müsste raus, der müsste die Partei sofort verlassen.
Ja, der ist ja
AfD,
der Sieger.
Ja, eben, deshalb wird es immer schwieriger. Die AfD wird so weiter wachsen und wird nie an die Regierung kommen. Und wenn das so weitergeht, wird Deutschland in 5 Jahren nicht mehr regierbar sein. Das, was wir jetzt in Thüringen erlebt haben, könnte durchaus im ganzen Deutschland passieren.
Aber es gibt jetzt ja Diskussionen, gerade die letzten Wochen auch im Fernsehen, im Vorfeld von diesen Wahlen erlebt. Und die einen sagen, man muss die einbinden, wie es in der Schweiz passiert ist, wie es auch zum Teil in Österreich passiert ist. Dann tun die sich dann schon irgendwie mäßigen. Und da ist natürlich die Frage, also erstens ist es in Deutschland, es ist eben nicht in der Schweiz und es ist auch nicht in Österreich und es ist in Ostdeutschland. Und ich habe irgendwie das Gefühl, das ist die falsche Strategie.
Wohl, das ist sicher die richtige. Das ist ja Kopfendeckel, das ist Demokratie. Und wenn die Wähler halt die Partei so stark machen, dann sagen die Wähler, wir wollen, dass die in der Regierung ist.
Nein,
das ist offensichtlich. 32%, keine andere Partei,
nein,
ist so stark. Warte, Roger, ich mache jetzt schnell den Punkt fertig. Kannst du nachher gerade einschränken. Der Punkt ist, der, die Wähler entscheiden die Demokratie und nicht die anderen Parteien und sagen, ja, wir einbinden und so weiter. Ich meine, eine SPD, die irgendwie, glaube ich, auf 8% ist in Thüringen, dass die sich überhaupt getrauen, noch etwas zu sagen. Die kleine Scheisspartei, die nichts mehr zu tun hat, die nur versagt. Ich meine, gehen Sie mal auf den Wähler. Und ich bin auch der Meinung, die AfD muss absolut sich verändern, sonst kann sie nicht in der Regierung. Und man muss es so machen, wie es zum Beispiel bei den Schwedendemokraten gelaufen ist. Auch beim Gerd Wilders. Wahrscheinlich muss der Weg so sein, dass man sagt, AfD, ihr kommt in die Regierung, aber die und die Leute dürfen nicht mehr dabei sein, die wollen wir nicht. Und zweitens wollen wir jetzt mal von der Frau Weidel ein grosses Interview zu ihrem Verhältnis zum Nationalsozialismus. Einfach, dass wir mal wissen, was das heisst. Weil grundsätzlich, Roger, auf die Dauer geht es nicht. Die Partei wird immer grösser, die muss einmal in die Regierung kommen. Oder, und das ist der andere Weg, die CDU wird so bürgerlich und so rechts, dass die AfD nicht mehr überleben kann.
Ach, was er immer so für Monologe hält, da kann man ja wirklich überhaupt nicht mithalten. Tatsächlich ist der Wähler, Wählerbefragung haben gesagt, 68% der Leute in Thüringen wollen nicht, dass die AfD in der Regierung ist. Die haben ihre 30% oder 32%, die anderen wollen sie nicht in der Regierung. Also der Wählerwille ist das nicht. Und ich meine, immer der Hitler ist 1933, ich glaube mit 35% ist er an die Macht gekommen und hat gesagt, ich benutze die Demokratie, um sie abzuschaffen. Und wenn du das AfD-Programm anschaust in Sachen Bildung, in Sachen Gesundheit etc., wenn die dort in der Regierung wären, dann würde das alles blockieren, dann Gnade Gott. Und man muss doch einfach schauen.
Aber Roger,
überall in Europa, jetzt rede ich weiter.
Ja, das stimmt aber
überall
nicht.
In Europa haben wir Rechtsparteien, die gegen 30% gehen. Die sind unterschiedlich in der Schweiz und in Österreich und in Frankreich und in Italien und in Israel. Aber das, was wir jetzt erleben, jetzt eben im Fall von dem Höcke und dieser Partei, die ganz klar als rechtsextrem auch festgehalten worden ist und darum einen Wahlsieg erringt in einem ostdeutschen Land, das ist eine neue Dimension. Und ich bin absolut dagegen, dass man jetzt sagt, okay, jetzt muss man die reinlassen, die werden sich dann mildern. Das ist passiert bei der Frau Meloni.
Das
vielleicht würde es sogar passieren mit Frau Le Pen etc. Weiß nicht, ob es mit dem Herrn Kickl passiert in Österreich.
Ist das also Meloni so schlimm? Ist Meloni die Demokratie
angeschafft? Hast du gelesen?
Ich habe sehr genau gelesen.
Dort ist
es
passiert.
Bei der AfD ist es aber so, und ich habe es gesagt, du hast mich falsch zitiert, ich habe gesagt, zuerst muss sich die Partei ändern. Ich würde gewisse Sachen erwarten.
Du hast gesagt, der Wählerwille.
Der Wählerwille kannst du auf die Dauer, wenn du Demokrat bist, offensichtlich bist du nicht Demokrat. Auf die Dauer kannst du das nicht ignorieren, wenn die stärkste Partei 30% hat.
Nein.
Und wenn du sagst, 68% sind dagegen, dann wählen doch eine Partei. Aber sie wählen nicht eine Partei, das sind 5 Parteien.
Für den Wählerwille brauchst du 51%, nicht 30%.
Hat aber niemand, hat keine Partei in Deutschland.
Ja, darum muss man auch Koalitionen machen etc. Und darum frage ich dich, du sagst, der Wähler will, aber sie müssen sich zuerst ändern. Also was ist jetzt zuerst? Huhn oder Ei? Solange der Höcke dort ist, wo also wirklich einfach notorisch bekannt ist als Fascho, als Nazi, darf auch als das bezeichnet werden, geht das nicht. Und er ist der Hero jetzt, Markus.
Aber Roger, erstens, was den Höcke betrifft, habe ich alles klargestellt. Zweitens, was du gesagt hast, das Programm sagt praktisch das gleiche Programm wie der Hitler. Und du hast gesagt, Gnade uns Gott. Du hast gesagt, im Programm steht irgendetwas gegen Demokratie, stimmt nicht. Zeig mir die Stelle, wo du kannst ableiten aus dem Parteiprogramm. Ich rede nicht über den Herrn Höcke, sondern über das Parteiprogramm von der AfD. Zeig mir die Linie, die sagt, wir sind dagegen, dass wir eine Demokratie haben in Deutschland. Zeig mir die. Die gibt es nicht.
Doch.
Da ist Sarah Wagenknecht viel problematischer, was ihr Demokratieverhältnis
betrifft. Wenn sie Schulbücher zensieren, wenn sie andere Sachen zensieren, sind das alle Elemente, die auf Abschaffung von Demokratie...
Das machen wir heute schon. Hast du das Gefühl, Pippi Langstrumpf, Negerkönig, darf man nicht mehr schreiben? Das ist Zensur. Das passiert jetzt schon.
Gut, also, wir haben jetzt also die Situation da und du hast richtig auch noch verwiesen auf Sarah Wagenknecht. Und das Erstaunliche ist, und da will ich jetzt hören, der Herr Somm, beide Parteien sind ja pro Putin. Sind ja gegen die Hilfe an die Ukraine. Zusammen haben sie ja über 40%. Was ist denn da los in Ostdeutschland? Das müsste dich doch besorgen.
Das macht mir nicht Sorgen, sondern das finde ich, ist eine Bestätigung davon, dass Olaf Scholz wahrscheinlich der schlechteste Bundeskanzler ist, den Deutschland je gehabt hat, seit dem Adolf Hitler. Das ist eine totale Superflasche und der wird dem Land unglaublich schaden. Er kann seine Strategie, die heisst, wir unterstützen die Ukraine, offensichtlich nicht gut vertreten, nicht gut erklären. Er gibt immer wieder nach, er tut immer wieder sagen, ja, jetzt geben wir gleich kein Geld der Bundeswehr. Oder
aber die Ukraine werden das überhaupt nicht gibt.
Weil er es nicht gut erklärt. Und wenn, wenn er auftritt in Ostdeutschland, sagt er einfach, ja, ihr Wähler habt ja kein Hirn. Ich meine, der
das hat er nicht gesagt.
Mal hat es jemand so gesagt. Er hat, ja, ich kann es also, nachher zeigen. Er hat es jemand so gesagt. Wer nicht denkt wie der Herr Scholz, ist einfach dümmer als der Herr Scholz, der den höchsten IQ hat seit dem Adolf Hitler.
Oh, also Ehrenwort. Also es ist also zum Teil schon nervig. Tatsache ist, dass er versucht, eine Art Lösung zu finden. Ich bin der Meinung, er macht zu wenig für die Ukraine. Die anderen wollen, dass sie gar nichts machen. Oder? Frau Wagenknecht hat ja selber erlebt. Sie sagt, überhaupt keine Waffen, dann gibt es Frieden etc. Und jetzt das am Scholz alles anzulasten, nicht zu wissen, dass da eine Ex-Stalinistin oder Alt-Stalinistin unter einem neuen Mantel da kommt und versucht, an Putin irgendwie auf der Leim zu kriechen, weil sie eben faktisch eben immer noch kommunistisch ist. Das ist erschreckend.
Aber es ist das Gleiche bei der AfD. Und bei der AfD finde ich das auch eine Katastrophe. Ich finde es eine Katastrophe, dass die AfD, die so eine grosse Partei ist und immer weiter wächst, dass die so eine birnweiche Vorstellung hat, wie man den Krieg bei der Ukraine und Russland lösen soll. Da bin ich völlig deiner Meinung. Und die AfD, habe ich schon mal gesagt, die haben ein paar Sachen, die sie aufgeben müssen. So wie die SP in den 30er Jahren die Landesverteidigung befürworten in der Schweiz, bis man sie im Bundesrat lässt, muss die AfD Krotten schlucken. Aber es wird so laufen. Die Grünen hat man zuerst einmal gesagt, wir wollen die nicht in der Regierung haben, die gehen gar nicht. Irgendeiner muss es machen, weil sonst funktioniert die Demokratie nicht mehr. Das ist das Problem.
Sie machen es nicht und darum wählen wollen, hin oder her, die lassen sich nicht beirren. Und ich habe es noch mal gesagt, eine Frau Meloni hat sich einmitten lassen, ist richtig mitgegangen, das funktioniert. Bei Björn Höcke wird das nie passieren.
Das glaube ich auch. Und deshalb habe ich auch gesagt, Björn Höcke würde ich jetzt rausrühren. Das ist klar. Aber noch einmal, auf die Dauer werden sie nicht darum herumkommen, mit dieser Partei irgendwie ein Arrangement zu finden.
Nein, dieser Meinung bin ich nicht, sondern wir müssen tatsächlich eine bessere Politik machen und zeigen, dass A, Problem groß sind, B, dass sie sich bewältigen können und C, dass die anderen, die jetzt immer nur monieren, das sicher nicht besser machen können, noch gar keinen Beweis haben müssen antreten, dass sie irgendetwas anbringen. Anyhow, Schluss. Wir sind schon über unsere Zeit. Die Sendung gibt es wieder heute in einer Woche. Danke vielmals für die Aufmerksamkeit und ganz schönen Abend im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.